Barbara. They're coming for you.
Hallo und herzlich willkommen zur 32. Episode von Devils and Demons. Ich begrüße an meiner Seite den Pascal. Hallo Pascal.
Hallo Chris.
Wir setzen heute nahtlos an in unseren, wie man bei McDonald's sagen würde, Los-Folterwochen. Das ist, glaube ich, uns tatsächlich gar nicht bewusst geworden, als wir uns für das heutige Thema entschieden haben, dass wir ja schon in der letzten Woche einen Folterfilm hatten. Aber wir machen tatsächlich heute sehr blutig weiter mit Eli Roths Hostel 1 und 2. Aber bevor wir dazu kommen, noch so ein paar Brandnotizen, und zwar kurze Hörempfehlung, weil ich dort zu Gast war bei unserem Kumpel und Freund Tobias, der seinen Comic-Podcast eingetütet hat. Dort war ich in der letzten Woche zu Gast, könnt ihr euch gerne mal anhören, haben wir uns über aktuelle Comic-Veröffentlichungen unterhalten. Dann habe ich tatsächlich, den hast du wahrscheinlich jetzt noch nicht gesehen, weil er tatsächlich erst vor ein paar Stunden rauskam, The Strangers, kennst du?
Sagt mir was, aber gesehen nicht.
Ah, okay. Für die Leute, die den Film kennen, da gibt's ja jetzt tatsächlich demnächst jetzt, mein Wort der Woche tatsächlich, habe ich jetzt schon dreimal gesagt, in einer Minute. Es kommt dort im 2018 eine Fortsetzung, nach jetzt, glaube ich, fast das ist bestimmt schon 10 Jahre her, mindestens, glaube ich, der erste Teil. Kommt jetzt überraschend eine Fortsetzung, und dazu wurde der erste Trailer heute veröffentlicht. Und ich muss sagen, der hat es mir ziemlich angetan. Also der erste Teil war halt, handelte von einem Pärchen, was in einer abgelegenen Hütte ist und sich dort einen schönen Abend machen wollten. Und dann sind dort unbekannte, maskierte Leute, die quasi terrorisieren. Erst von außen und irgendwann dringen sie dann auch rein. Also ein klassisches Home-Invasion-Szenario, aber ein wirklich sehr gutes tatsächlich. Ist auch einer meiner Lieblingshorrorfilme. Und da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet, dass noch ein zweiter Teil kommt. Deswegen war ich total überrascht. Und dann heute noch der Trailer, der sah echt, muss ich sagen, ganz gut aus. Ich war gestern bei Radio Nukular und habe tatsächlich dort einen unserer Hörer persönlich kennengelernt, und zwar den Nico. An dieser Stelle schöne Grüße an Nico. Tatsächlich ein sehr, sehr angenehmer Zeitgenosse, hat sehr viel Spaß gemacht. Da stellt sich natürlich die Frage, wann wir auf Tour gehen, Pascal? Auf Kneipentour?
Ja, genau, Kneipentour, oder weiß nicht, in der nächstgelegenen Telefonzelle kann man uns dann hören.
Ja, das wäre auch cool, wenn es so Podcast-Telefonzellen gibt, wo du einfach so, stell dir vor, es regnet und du willst nicht nass werden, musst aber irgendwo warten, gehst in so eine Telefonzelle, nimmst den Hörer ab, drückst die 1 und dann kommt eine Folge Devils and Demons.
Ja, ich glaube, sowas gab es, als das Radio frisch erfunden wurde. Radioräume.
Radio, was ist Radio? Ja, ja, tatsächlich haben mich auch Leute auf der Straße angesprochen, gefragt, wie Pascal und wie ich das hinbekommen, jede Woche über diese grausamen Horrorfilme zu reden. Aber ja, es ist halt eine Leidenschaft.
Ne? Ja, und wir sind beide sehr verstört.
Ja, zu Menschen. Und deswegen haben wir uns tatsächlich für Hostel 1 und 2 heute entschieden. Hostel 3 haben wir aus Qualitätsgründen rausgelassen. Der Film ist echt Schrott, so wie sei schon mal vorangestellt. Aber Teil 1 und 2 bieten tatsächlich eine Menge Diskussionspotenzial, gehe ich mal von aus. Deshalb erstmal Hostel aus dem Jahre 2005 von Regisseur Eli Roth. Ein Spezi von Quentin Tarantino, hat auch in einigen seiner Filme mitgespielt, zum Beispiel in Glorious Bastards. Hat aber auch selber, sag ich mal, ist ein absoluter Genre-Regisseur, aber auch weil er ein absoluter Genre-Fan ist, also ein Horrorfilm-Fan, hat schon viele Sachen gemacht, wie eben Hostel als Torture-Porn, Cabin Fever hat er gemacht oder Green Inferno, quasi eine Neuauflage der Kannibalenfilme der 80er Jahre aus Italien zum Beispiel. Worum geht's in Hostel, Pascal?
Ja, Hostel von 2005. Drei Backpacker, zwei Amerikaner und ein Isländer ziehen gemeinsam durch Europa, um es ordentlich krachen zu lassen und sich sexuell auszutoben. Nachdem sich dieses als schwierig erweist, reisen sie auf Empfehlung eines Fremden in die Slowakei, um dort endlich ihren erhofften Erfolg bei der Damenwelt zu verbuchen. Ein brutaler Fehler, den sie noch bitter und gnadenvoll bereuen werden.
Ja, 2005, Eli Roth, Hostel, war tatsächlich ja mehr oder weniger eine Reanimation oder eine eine Einkehr in die Mainstream-Popularität des Torture-Porn. Ich meine, so eine Filme, so eine Art Filme gab es natürlich schon immer. Die waren natürlich jetzt nicht so groß wie jetzt zum Beispiel ein Hostel, der jetzt ja wirklich an den Kinokassen sehr erfolgreich war. Aber so Herschel Gordon Lewis-Filme, sowas wie Blood Feast zum Beispiel, das sind natürlich auch frühe Formen von Torture-Porn-Filmen letztendlich. Aber sowas war halt auch lange Zeit auch ziemlich out. Natürlich gerade auch im asiatischen Raum gibt's viele Filme dieser Art, so auch diese American Guinea Pig Sachen und sowas, das zählt ja auch so gewissermaßen so leicht dazu, ist natürlich auch Richtung Fake Snuff und so, aber das gab's natürlich schon immer, aber so ein bisschen so wieder in den Mainstream ist es gerückt, tatsächlich durch Hostel und natürlich ein paar Jahre vorher, zwei Jahre vorher, glaube ich, müsste es gewesen sein, durch Saw natürlich auch, aber da ging es natürlich erst in den Fortsetzungen so ein bisschen wirklich in den krassen Torture-Porn über und ja, man muss wirklich sagen, das ist schon einer der, würde ich sagen, wenn wir jetzt nur das rein amerikanische Kino betrachten, wirklich einer der härtesten Horrorfilme, die man so in den letzten 10, 20 Jahren aus Amerika gesehen hat, oder? Also
ja, ich glaube, hängt immer ganz stark davon ab, was für einen selber am schlimmsten oder am schwierigsten zu ertragen ist. Aber wenn du mich jetzt so fragst, dann würde ich dir auf jeden Fall nicht widersprechen, denn ich habe den auch damals relativ nah an dem Zeitpunkt, als er rausgekommen ist, gesehen. Weil das ging ja auch so ein bisschen dann, also zumindest bei uns so durch den Freundeskreis, oh, ganz neuer, ganz schlimmer Film. Und ja, so Folterung, so explizit und so grausam wie hier, das ist schon auch, also für mich etwas, womit ich bedingt gut, es geht, aber was mir schon so einmal in die Nieren geht. So wie ist das bei dir?
So ein Unbehagen auslösen.
Ja, auf jeden Fall.
Bei mir ist es tatsächlich so ein bisschen konträr von Hostel 1 und 2. Ich wollte jetzt noch nicht großartig was vorweggreifen zum zweiten Teil, aber ich finde, der zweite Teil ist noch ein bisschen krasser als der erste, was die Gewalt angeht. Und da gibt es zumindest eine Szene, über die wir später noch ein bisschen genauer reden müssen, vielleicht gar nicht unbedingt wollen, die dann schon vielleicht wirklich so gewisse Grenzen auch für mich dann persönlich schon so ein bisschen, wo ich auch sage, okay, ich könnte hier vielleicht auch freiwillig weggucken an dieser Stelle. Aber dazu gleich später, also gleich mehr. Tatsächlich, also das Prinzip dieses Filmes oder das Grundthema ist eigentlich fantastisch, könnte man meinen. Es geht ja darum, dass wir fangen uns gleich natürlich noch so ein bisschen an der Story entlang, aber um mal diese Grundprämisse schon ein bisschen vorwegzunehmen, geht es ja letztendlich darum, dass es quasi mehr oder weniger im Darknet, im Dark Web sozusagen so eine Art, wir haben einen Elite-Hunting-Club gibt, in dem Menschen quasi dafür bezahlen, andere Leute foltern oder töten zu können, die dann vorher entführt werden von Leuten, die da zum Hunting Club gehören, und dass die dort ihre Fetische auslassen können, in brutalster, tödlicher Art und Weise. Und Eli Roth wollte tatsächlich über diesen Mordtourismus, so kann man es ja, denke ich mal, nennen, eigentlich eine Dokumentation drehen, weil er von einigen Quellen wohl erfahren hat, dass es sowas tatsächlich auf der Welt gibt. Und auf einer thailändischen Webseite hat er das wohl zusammen mit hat es gefunden, dass es halt diese Art Mordtourismus gibt, Mordurlaub, und in dem Geld geboten wird, um Leute zu foltern oder um sie zu jagen für einen Preis von $10,000. Und er hat diese Videos halt gesehen. Das war halt von irgendeiner random Person, die in den Raum geht und jemanden erschießt. Aber es weiß halt keiner, ob davon jetzt nun irgendwas echt ist oder nicht echt ist. Ich glaube, Tarantino hat da auch noch ein Auge mit drauf geworfen. Aber das war zumindest dann die Grundidee dafür. Und ich finde, jetzt mal rein unabhängig von diesem Film, finde ich diesen Gedanken, dass es sowas auf der Welt gibt, nicht abwegig tatsächlich, so grausam diese Vorstellung auch ist, aber Leute tun halt für Geld vieles und alles, und ich kann mir irgendwie schon vorstellen, dass teilweise so, wenn du mal irgendwo, vielleicht jetzt nicht in Europa, wie es hier in diesem Film dargestellt wird, aber vielleicht in ärmeren asiatischen Ländern oder afrikanischen Ländern oder in Südamerika teilweise, kann ich mir schon vorstellen, gerade so bei so gewissen Quoten, wo es sehr viele vermisste Menschen gibt. Ich meine, ja, klingt abstrakt, aber irgendwie kann ich es mir vorstellen, oder?
Ja, total. Ich meine, das ist jetzt ja auch halt, also das Prinzip Menschenhandel und, sag ich mal, Versklavung und was auch dann immer darüber hinausgeht, ist ja definitiv existent. Und in dem Sinne, ob das dann jetzt in der Realität hier genauso straff und elitär organisiert ist, wer weiß, aber ja, auf jeden Fall wird es sowas in der Art mal gegeben haben, geben oder wie auch immer. Also abwegig ist es auf keinen Fall.
Genau. Ja, ist eigentlich eine krasse Vorstellung, ne? Das ist ja eigentlich unvorstellbar, aber irgendwie dann auch wieder vorstellbar. Wir haben hier ein paar Figuren in dem Film, die eingeführt werden. Ich würde es mal vorsichtig sagen, eigentlich als ziemliche Vollidioten, da wirst du mir wahrscheinlich recht geben. Wir haben hier halt zwei Amerikaner, die in Amsterdam zu Besuch sind, auf Reisen sind. Und ein Isländer, der sich zu den beiden dazugesellt. Und sie haben eigentlich recht wenig im Sinn, außer weibliche Popos und weibliche Brüste, würde ich mal, kann man so sagen, oder? Vielleicht noch ein bisschen Saufen dazu.
Genau so, das ist quasi die Prämisse. Also für die jetzt, also der Grund, warum die unterwegs sind, ne? Saufen, feiern, da geht es jetzt weniger darum, sich die Landschaft anzugucken.
Ja, das sind Paxton, Josh und Olli und die sind dann aber doch relativ schnell von Amsterdam gelangweilt und kommen da auch nicht so richtig zum Zuge bei der Frauenwelt und irgendwie passt es alles nicht so ganz und dann lernen sie einen Typen kennen, der ihnen Bilder zeigt von Frauen, die dort mehr oder weniger in Orgien verwickelt sind und er verspricht ihnen, ey, wenn ihr mitkommt nach Bratislava, dann bekommt ihr das auch und natürlich, spitz wie die drei Herrschaften sind, nehmen sie das Angebot natürlich sofort an und reisen mit nach Bratislava und ich finde, dass der Film zu Beginn tatsächlich eher einen doch sehr, ja mal gut, wenn man diese Art von Humor teilt, muss man natürlich immer dazu sagen, aber einen eher ironischen, humorvollen Ton einschlägt, der jetzt noch nicht unbedingt darauf auf die späteren Ereignisse schließen lässt, oder?
Ja, total. Also es ist so eine Mischung aus, also da wird überhaupt nicht mit nackter Haut gegeizt. Also hat auch dann so einige erotische Szenen und ansonsten, ja, absolut. Das ist halt so richtig so, ja, so Fraternity-Humor, keine Ahnung, halt, ne, so die drei wilden Jungs in Amsterdam, das ist halt schon berühmt und berüchtigt für die, Ausgelassenheit und die Freizügigkeit und Käuflichkeit von Damen da, ja, kommt es über, ist es tatsächlich ein krasser Kontrast, ich mag das aber, also das mochte ich tatsächlich ganz gerne, dass du erstmal überhaupt so noch nicht so wirklich erahnen kannst, worauf das hinausläuft, beziehungsweise wie krass dieser Kontrast zu dann dem wirklichen Torture-Porn-Part ist.
Ja, es hat tatsächlich so ein bisschen fast schon so, na gut, so, da fehlt natürlich die Qualität dann auch in den humorvollen Einlagen und in den Charakteren, aber es hat so ein bisschen American Pie, Eis am Stiel Züge halt in auf Reisen sozusagen. Ja, aber es ist zumindest so, dass die Figuren einem jetzt nur bedingt sympathisch sind, würde ich sagen, zu dem Zeitpunkt. Dann kommen sie in Bratislava an und ja, bekommen letztendlich erstmal genau das, was ihnen versprochen wurde. Sie lernen sofort attraktive Frauen kennen, gehen mit ihnen in den Spa, gehen mit ihnen feiern und eigentlich ist alles soweit schön und gut. Da kommt natürlich auch gleich diese, wie ich finde, sehr lustige Szene mit dieser jungen Gang, also diese Straßenkinder-Gang.
Die Bubblegum-Gang.
Die Bubblegum-Gang, genau, die auch im zweiten Teil eine noch elementarere Rolle spielt. Das sind halt ein paar kleine Jungs, die auf der Straße leben oder zumindest den ganzen Tag auf der Straße rumhocken und eigentlich alle Leute dort abzocken und da, egal ob Einheimische oder Touristen, und dann gehen sie auch da direkt hin, hier Cigarette, Dollar und so weiter, und dann finde ich das gut, dass sie dann auch so respektvoll anerkannt werden und dass dann auch gleich gesagt wird, okay, mit denen sollte man sich nicht anlegen. So irritierend es auch klingt, aber im späteren Verlauf und auch im zweiten Teil wird man dann schon feststellen, warum das so ist. Jedenfalls sehen wir dann halt Bratislava und wir haben auch die Zugfahrt dorthin gesehen, so ein bisschen. Das wirkt alles trostlos, so ein bisschen hinterher mit dem Rest Europas oder mit Amerika, und es wirkt so fast mittelalterlich, will ich nicht sagen, aber schon so ein paar, vielleicht 50 Jahre zurück in der Zeit. Und da ist natürlich die erste Frage, die ich mir da gestellt habe, was wird hier klischeehaft dargestellt? Wird hier der Ostblock, also diese ganzen Länder, Bulgarien, Rumänien, Slowakei, whatever, ob die klischeehaft dargestellt werden, wie sich der Amerikaner das vorstellt? Oder wird eben genau das parodiert, dass der Amerikaner sich immer vorstellt, dass er so so weit in der Entwicklung ist und die Osteuropäer oder in fernen Ländern eben nicht sind?
Ja, ist schwierig, ne? Ich habe auch gelesen, dass ja wohl auch dann, ich weiß jetzt nicht, ob es dann da vom Tourismusbüro oder wo auch immer die Kritik herkam, aber viele Menschen aus der Slowakei halt auch nicht wirklich glücklich darüber waren, wie Eli Roth hier die Slowakei quasi präsentiert hat. Und da habe ich jetzt auch nicht intensiv recherchiert, aber mir ist jetzt auch in dem Zuge nichts untergekommen, also beziehungsweise ich habe nichts davon gelesen, dass er sich dafür irgendwie entschuldigt oder gerechtfertigt hätte. Wiederum habe ich auch noch gelesen, dass er sich wohl schon bei isländischen Repräsentanten entschuldigt hat für die Darstellung von Olli, also ja, dem Isländer. Was dann irgendwie schon wieder ein bisschen skurril ist, weil ich muss sagen, okay, natürlich ist das ein partywütiger Druffi, aber ich fand jetzt nicht, also ich habe danach nicht gedacht so, Mann, die Isländer. Also das fand ich ein bisschen skurril.
Ja, das stimmt. Nee, das fand ich auch irritierend. Ja, ich glaube tatsächlich, ich bin tatsächlich eher auf der Seite der Leute, die glauben, dass das Ila Roth schon bewusst gemacht hat. Also nicht, dass er selbst denkt, dass die Leute in der Slowakei oder in Osteuropa so drauf sind, sondern wirklich, dass er so ein bisschen dieses Xenophobe, was auch teilweise vielen Amerikanern ja nachgesagt wird, oder zumindest diese Vorstellung, dass sie sich mit der Welt nicht auskennen, sozusagen. Also, dass wenn du einem Amerikaner sagst, sag mal, wo Berlin ist, dann zeigen die irgendwo nach Japan oder sowas. Gibt ja da genug Beispiele, die man da schon so erfahren hat und so. Und dass er das eher parodiert, was man halt auch daran erkennt, dass, glaube ich, ja teilweise sogar die Niederländer im O-Ton Deutsch sprechen in dem Film.
Ja, das hat mich auch komplett verwirrt. Da wird generell viel Deutsch gesprochen in dem Film.
Also den muss man unbedingt im Originalton gucken, finde ich. Also wenn man den Film im O-Ton gucken muss, dann diesen hier, weil wirklich so viel Deutsch gesprochen ist, unfassbar. Und dass selbst der Hauptdarsteller, der Jay Hernandez, da auch noch so viel Deutsch sprechen kann. Da habe ich die ganze Zeit überlegt, ob der mal irgendwo vielleicht hier mal im Austausch war oder sowas. Ich habe nichts gefunden, weil er hat echt ganz gutes Deutsch gesprochen, fand ich. Weil das klang nicht so wie jemand, der das jetzt aus dem Drehbuch nur abliest. Das war schon so ein bisschen, klang so nach zweiter Fremdsprache oder sowas auf dem Niveau.
Ja, ich fand das auch gar nicht so verkehrt. Aber du merkst halt auch generell, also wie die Rollen geschrieben sind, auch wenn die jetzt, ich meine, er kann ja Deutsch, deswegen ist er offensichtlich, sag ich mal, so ein bisschen, nicht komplett Klischee-Amerikaner, aber trotzdem merkst du halt, dass sie auch so mit dieser so Fuck yeah, we Americans-Attitüde halt da durch Europa reisen.
Ja, und auch so, wo quasi sie rausgeschmissen werden aus der einen Disco da.
Und sobald die quasi auch nur, irgendjemand denen jetzt sagt, so mal, kommt mal runter, oder wo die halt irgendwie gegen jemanden, gegen irgendetwas gegenstoßen, was die jetzt quasi so aufhält bei ihrem Party-Rausch, dann gehen die direkt so in diese, ja, fuck Europeans, und halt direkt in so eine kulturkritische oder xenophobe Verhaltensweise zurück, anstatt ja sich einfach so mit den Leuten anzulegen.
Ja. Und der Verlauf ist dann so, dass irgendwann nach einer durchzechten Nacht einfach der Olli weg ist. Und die Leute alle drumherum, sowohl die Leute in dem Hostel als auch die Mädchen, die sie kennengelernt haben, alle so herumdrucksen, ja, der ist abgereist heute früh und dann vermisst eine Japanerin, glaube ich, auch noch ihre beste Freundin. Da wird auch gesagt, ja, die ist einfach kurzfristig abgehauen. Dann bekommen sie so eine MMS zugestellt von wegen, ja, die beiden sind hier zusammen unterwegs im Museum und so weiter. Und es stellt sich dann plötzlich heraus, dass das alles nicht so schön ist, wie sich die Jungs das vorgestellt haben, sondern dass die Mädchen, die sie dort kennengelernt haben, dass sie im Auftrag dieser Elite-Hunting-Company arbeiten und die anlocken als potenzielle Opfer, die dann verkauft werden an die Leute, die sie foltern wollen. Und da ist dann dieser Moment, in dem man ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang das war. Ach genau, sie bekommen noch ein Foto von Ollis Kopf, glaube ich, oder sowas. Oder sie denken, dass er da noch lebt. Und dann zoomt das Bild irgendwie so raus und man sieht dann, dass Ollis Kopf abgetrennt auf einem Tisch liegt. Und das war der Moment, wo der Film dann wirklich ruckartig von der einen auf die andere Sekunde seinen Tonfall komplett geändert hat.
Ja, auf einmal hattest du halt auch so eine richtig, also die Bilder aus diesem Hostel, wo dann diese Folterungsszenen stattfinden, die bekamen dann auch halt direkt so eine richtig düstere, kann man schon so mit Saw oder anderen Filmen, die ähnlich sind, vergleichen, also so eine richtig rustikale, wenig Farben, so gefühlt so ein Grün-Blau-Filter drauf, so eine unangenehme Atmosphäre. Und dann werden wir Zeuge der ersten Folterungsszene, die, das kann ich direkt mal sagen, mir, als ich den Film damals geguckt habe, echt so ein bisschen, die war schwer für mich, weil das, was da passiert, da wird dann dem Olli im Endeffekt, werden ihm die Achillesfersen durchgeschnitten.
Nee, der Olli war das nicht, das war schon, das war der Josh schon.
Ja?
Ja. Olli war ja schon tot, also bei dem sehen wir die Folterung mehr oder weniger gar nicht, da sehen wir halt nur noch den Kopf abgetrennt liegen. Und die anderen beiden werden ja dann sozusagen entführt, oder zumindest Josh wird entführt. Paxton sucht ihn ja dann selber nachher noch. Und genau, bei Josh ist es nämlich, der dann auf diesem Folterstuhl sitzt und einfach diese also es gibt ja so Sachen, wie gesagt, ich bin ja wirklich sehr verträglich, aber es gibt halt auch so Sachen, die auch mir immer noch wehtun. Das ist halt irgendwas mit Zähnen, irgendwas mit Fingernägeln und wenn irgendwelche Sehnen durchgeschnitten werden. Und das ist ja hier so, dass die Achillessehne beide bei ihm aufgeschlitzt werden und er versucht dann zu fliehen und also versucht aufzustehen und zu fliehen und bricht dann zusammen, weil halt seine, und das sieht man halt auch so in Nahaufnahme, weil halt seine Achillessehnen komplett durchgetrennt sind und das ist so eine richtige Fuck-Off-Szene, wo ich dachte so, Eli Roth, fuck you, so dachte ich so, das hat richtig weh getan als Zuschauer schon.
Ja, das war unfassbar unangenehm. Autsch.
Ja, und es geht ja dann wirklich von da an, geht's ja, ich sag mal, es ist jetzt nicht, das muss man Eli Roth zugute halten, er ist jetzt auch nicht jemand, der dann wirklich pausenlos dann halt Folter-Szenen zeigt, das macht er ja auch im zweiten Teil nicht. Ich finde, er hat eine relativ ein gutes Pacing-Gefühl dafür, wann er diese Szenen zeigen muss und wann sie gut reinpassen. Und er lässt auch da erstmal noch wieder einen Moment Pause und zeigt dann wieder, wie Paxton versucht, da hinzukommen. In dieser Anlage dort, die übrigens tatsächlich, das fand ich ganz interessant, in einer noch laufenden Psychiatrie gedreht wurden, aber in einem geschlossenen Flügel dieser Psychiatrie. Und Eli Roth hat selbst gesagt, dass es so spooky war in dieser Anlage, dass er ein Streichquartett organisiert hat, was zur Aufmunterung beim Dreh gespielt hat.
Okay, das ist auch nicht schlecht.
Ja, das fand ich auch durchaus krass, ja. Ja, es folgen noch ein paar weitere ziemlich ekelhafte Szenen. Also der Typ mit der Kettensäge, der sich da selbst massakriert, war auch ganz schön heavy, muss ich sagen. Mhm. Aber ich glaube, die ekelhafteste Szene des Films ist wirklich als man dann doch die eine der Japanerin dann noch wieder sieht, bei der dann ein Auge rausgetrennt wird und es hängt dann nur noch sozusagen am seidenen Faden und Paxton versucht sie so ein bisschen ja sozusagen zu retten und trennt dieses den Augapfel sozusagen von der Augenhöhle ab und das läuft dann gut, man sieht, das hat jetzt tatsächlich von der Effektqualität her fast schon das Tanz der Teufel Niveau, aber es läuft dann halt komplett gelber Eiter aus dieser Verletzung raus. Es ist einfach ekelhaft.
Also Freunde von solcher Art Spezialeffekte, genau, werden da voll auf ihre Kosten kommen. Ich weiß auch nicht, ich kann mir da halt so ähnlich eklige Sachen in einem anderen Kontext, wie, du hast ja eben schon Tanz der Teufel angesprochen, komplett gut geben, aber hier ist es halt,
Die Humorebene von der ersten Hälfte des Films ist halt so ziemlich rausgegangen. Es gibt natürlich auch immer noch Leute, die sagen, dass es hier Fanzblätter ist, aber ich sehe da schon einen ernsteren Kontext da in der zweiten Filmhälfte. Das merkt man halt auch bei der Darstellung der ganzen Zeit. Und du siehst es ja auch daran, dass du ja dann selbst diesen ursprünglich nicht ganz so sympathischen Josh dann wirklich noch mitfieberst, als er sich dann dort befreit sozusagen aus der Situation und versucht zu fliehen. Da ist ja auch spannend denn der Film, ne? Also dann ist man ja auch wirklich hinterher, dass er da noch rauskommt. Fand ich auch cool. Übrigens tatsächlich, dass dann der eine Typ, der Japaner, der dort ist, wusste nicht, ob du das wusstest. Gut, weißt du wahrscheinlich schon. Aber für die Leute, die es nicht wissen, hat tatsächlich der berühmte japanische Genre-Regisseur Takashi Miike einen Cameo-Auftritt. Fand ich ganz niedlich, zumal Eli Roth ja scheinbar ein Faible dafür hat. Auch in Teil 2 spielen einige Horror-Berühmtheiten mit, zumindest aus dem europäischen Kino, aber dazu später mehr. Ja, es ist dann so, dass sich dass Josh nicht mehr zu retten ist, Ollie ja sowieso nicht, aber Paxton sich befreien kann und dann mittels ein paar Tricks, die wir jetzt noch nicht, die wir nicht spoilern müssen, sich befreit und fliehen kann und dann durchaus dann sozusagen sogar noch ein Revenge-Teil sozusagen so ein bisschen so einfließt. Er rächt sich da auch noch an ein paar Leuten und es bleibt erstmal blutig, aber das Schöne ist halt, dieser Kaugummi-Trick am Ende mit der wie hast du sie genannt, mit der Bubblegum-Gang. Das fand ich nochmal wirklich ganz charmant gelöst. Man konnte es natürlich ahnen, wenn man den Film das erste Mal sieht, dass irgendwie die Jungs bestimmt nochmal auftauchen werden, aber dass sie dann sozusagen zur Lösung dieses Problems führen, das fand ich doch sehr charmant gelöst.
Ja, auf jeden Fall. Was ich eben noch einmal sagen wollte, wo du meintest, dass ja auch diese Humorebene fehlt, was die Folterszene halt nochmal so eine Art Stufe grausamer macht, finde ich halt auch, besonders bei der Japanerin, die dann halt ihr Auge entfernt bekommt, unfreiwillig. Das ist halt auch einfach, also ich leide dann halt mehr darunter, wie sie halt die ganze Zeit, bis es dann quasi, können wir ja ruhig sagen, bis sie dann quasi Suizid begeht, was es halt auch nochmal ernster macht, nur halt weint und einfach verzweifelt ist. Und das ist, weiß nicht, das hat mir tatsächlich so diesen Teil des Films echt mal tief in den Magen, also in die Magengrube geschlagen.
Bei Letterboxd hat einer geschrieben, Gott verdammt, wenn ich dich retten würde aus so einer bedrohlichen Situation, dann werf dich doch nicht bitte 2 Minuten später vor den Zug.
Ja, okay. Ja, ist was dran. Andererseits, mein Gott.
Ja. Jedenfalls, der Film hat ja so ein bisschen halt auch, wenn man sieht, wann der gedreht wurde, wann er entstanden ist, natürlich, so blöd es auch klingt, ich meine, wir reden immer noch von einem Splatter-Film, also da ist jetzt nicht der absolute Tiefgang zu erwarten, aber ich denke schon, dass Eli Roth sich da halt so einige Gedanken gemacht hat und dass er da auch mit vielen, sag ich mal, mit Ängsten, mit natürlichen Ängsten von Amerikanern gespielt hat, auch so gerade, ich meine, wie gesagt, guckt euch das an, 2003 gedreht wurde der 2002, das ist kurz nach 9/11 auch gewesen und das spielt schon so eine gewisse Rolle, eben, dass die Leute dann, die Amerikaner, auch noch mehr Angst vor dem Fremden hatten und vor dem Unbekannten und so weiter, und dass man dann natürlich auch mit diesen Ängsten gespielt hat. Und Roth macht das hier ganz klar. Und auch, ja.
Nur kleine, weil du meinst, zweite, also 2.5 gedreht, 2.6 kam er raus, aber.
Wie komme ich denn jetzt auf 2.3?
Macht ja nichts.
Ja, dann, ja, okay, dann ist es natürlich schon ein bisschen weiter weg von 9/11. Aber es ist letztendlich post 9/11 und da hat sich ja viel auch im Kino verändert. Wird sicherlich eine Rolle gespielt haben. Ja, es ist natürlich eine andere Art von Horrorfilm. Es ist tatsächlich auch damals einer der ersten Folterfilme oder Filme, diese Torture-Porn-Kategorie, die ich gesehen habe. Und es war halt so mit dieser Überzeichnung der Brutalität und auch mit dieser unerwarteten Gewalt war das natürlich eine Sache, die mich als Horrorfan in gewisser Weise so Art und Weise gefangen genommen hat schon, weil irgendwie war das schon krass. Ich meine, wir waren ja natürlich immer in dem Alter, da waren wir gerade so, ja, Ende der Pubertät ist Quatsch, da waren wir schon fast ein bisschen älter, würde ich sagen. So, sag ich mal, Oberstufe so, da war das natürlich schon was, wenn du das sowas sehen konntest. So eine grenzenlose Gewalt, nicht gut, weil ich finde, es hat wehgetan beim Hinschauen, auch damals schon. Aber so eine visuelle Darstellung von Gewalt, die war wirklich neu für mich. Also für dich wahrscheinlich auch.
Ja, das war gerade so die Zeit, ich weiß gar nicht, hier The Hills Have Eyes, das Remake müsste ja auch um die Zeit gespielt haben. Das war halt auch brutal. Da haben wir viele solche Filme geguckt. Ja, aber das war, also bei uns war es auch oft, also mit der Gruppe, mit der ich dann genau diese Filme geguckt habe, waren es halt oft so, ja, ein bisschen Mutprobe, ein bisschen so, naja, soll halt richtig schlimm sein. Und dann halt auch mit so 1-2 Menschen, die das halt gar nicht abkönnen und so weiter.
Ja.
Ich habe eine Szene, die erinnert mich sehr, und es ist auch eigentlich recht offensichtlich, dass es eine Anspielung sein soll, an einen Film, den du, glaube ich, vor gar nicht zu langer Zeit zum ersten Mal geguckt hast. Und zwar die Autoszene, als Paxton nachher flieht mit der Japanerin und sie dann rein zufällig, weil so viele Menschen leben anscheinend in dieser Stadt nicht, dann vor dem Auto die beiden Damen und den mysteriösen Fremden direkt vor der Motorhaube hat. Und die dann ja eiskalt überfährt. Hast du eine Ahnung, welchen Film ich meine?
Das weiß ich gerade überlegen.
Also ist es nicht so Eli Ross, und wer der Name des Regisseurs des Films ist auch schon mal gefallen?
Jetzt spontan tatsächlich nicht.
Also okay, also ich dachte da halt an Pulp Fiction einfach, weil Tarantino ist offensichtlich. Und die Szene, wo Butch halt auch komplett random halt Marcellus Wallace direkt vor der Motorhaube hat und einfach aufs Gas drückt.
Stimmt, da passt natürlich auch noch, dass vorher in Pulp Fiction dort auch noch lief. Im
Fernsehen. Mit dieser unfassbar unterhaltsamen, also da lief gerade die Szene, wo Jules da seinen Monolog hält und dann diese, ich weiß nicht, wie die Sprache heißt, in der slowischen, wie auch immer, in dieser sehr interessanten Synchronisation.
Ja, das stimmt. Das ist ja... Stimmt, und letztendlich ist der Film ja auch von Tarantino produziert. Roth ist halt auch jemand, der viel solche Sachen einfließen lässt, wie eben auch Tarantino auch so viele, eben, dass er Leute in den Film reinbringt, die man halt schon seit, besonders in Teil 2, die man im Mainstream-Kino schon seit 20 Jahren nicht mehr gesehen hat, so wie Tarantino das ja auch immer gerne macht, halt mit vielen Hommagen und sowas. Das ist auf jeden Fall, ja, das ist auf jeden Fall recht. Trotzdem muss ich sagen, gerade wenn wir dann gleich noch auf Teil 2 zu sprechen kommen, ist es fast schon wieder so, also wenn du den zweiten Teil gesehen hast, dann sagt man dann schon fast wieder, ja, okay, der erste ist gar nicht so hart. Also der hat natürlich so diese 1-2 harten Ausschübe, aber ansonsten finde ich, verhält er sich aber auch so ein bisschen wie das Texas Chainsaw Massacre, wo halt viel angedeutet wird, aber eigentlich gar nicht so viel on screen gezeigt wird. Du hast halt diese Achilles-Szenenschnitt Und du hast halt das mit dem Auge, aber ansonsten blendet er auch viel weg.
Mit der Kamera und so. Aber er geht auch mal drauf, wenn er mit der Bohrmaschine halt in den Körper reingeht. Ich hatte, da gibt's auch so ein paar, ja, die, weiß ich, also er macht so eine Mischung. Manchmal macht es halt ganz geschickt und blendet kurz bevor das Schlimme passiert dann weg. Manchmal hält er aber halt auch einfach brutal drauf und dann siehst du halt, wie die Bohrmaschine da sich in den Körper bohrt. Ja, also ich bin halt jetzt echt kein Torture-Porn-Fan, der jetzt halt, dem das halt mega wichtig ist. Deswegen kann ich jetzt nicht beurteilen, ob das irgendwie jemanden enttäuscht, dem vorher gesagt wird, krassester Torture-Film-Porn seit Ewigkeiten. Aber ich find's okay, sag ich mal so. Mehr und weniger, also mehr müsste es auch für mich nicht sein.
Wie fandest du die Darsteller?
Ich frag die ganze Zeit, der Typ, der mit denen im Zug sitzt, der hatte nie einen Namen, ne?
Der aber heißt,
auf den Darsteller komme ich nämlich gerade nicht. Den fand ich aber gut.
Das war tatsächlich, das ist einer aus, also jetzt nicht aus Slowakei, aber irgendwie so aus diese, das ist kein amerikanischer
Schauspieler. Ich habe gelesen, dass der auf jeden Fall kein Englisch konnte vorher.
Jan Vlasak heißt der
tatsächlich. Ah ja, perfekt, der niederländische Business.
Ein Tscheche oder ein Slowake gewesen sein, ne?
Genau. Den fand ich gut. Der hat der war auf jeden Fall gut gecastet. Und die drei Jungs, ja, ist halt so, ne, für amerikanische, in Anführungszeichen, Party-Douchebags oder der Isländer dann, ja, passt. Also habe ich jetzt kein Problem mit. Ich habe jetzt eigentlich keinen Totalausfall bemerkt. Wie ist es bei dir?
Ja, ich fand es tatsächlich eher nicht so doll. Also ich fand es, also die Nebenrollen fand ich noch drastisch kurioser und schlechter. Was halt teilweise waren halt auch wirklich Laiendarsteller mit bei oder Leute, die ihre erste Filmrolle hatten, ja auch viele einheimische Leute. Aber auch unsere Hauptfiguren fand ich tatsächlich ehrlich gesagt, ja, mussten natürlich, ja, vielleicht war aus den Figuren auch nicht viel rauszuholen. Die Figuren, das ist halt eine Sache, die, da gibt es ja einige Regisseure, die es einfach nicht können. Da gehört ja teilweise zum Beispiel tatsächlich auch Christopher Nolan ja dazu, aber auch Leute eher aus der unteren Riege wie Uwe Boll und eben hier Eli Roth, die es halt überhaupt nicht können, Charaktere zu schreiben oder Figuren irgendwie menschlich zu schreiben, denen es sozusagen mehr oder weniger egal ist,
wie die Figuren sind. Ja, das stimmt.
Und das ist halt hier auch wieder klar. Also natürlich, vielleicht konnten die Schauspieler nicht mehr rausholen. Es waren halt platte Figuren und sie wurden jetzt auch sehr teilweise overacted dargestellt. Zum Beispiel hier der Josh, der halt so diese typische frigide Halbjungfrau da spielen sollte.
Es gibt diese Szene im Zug, die ich eben schon angesprochen habe. Die ist tatsächlich sehr Laientheater, weil, ja, dann wird er angefasst von ihm und dreht komplett durch und insgesamt, wie die Chemie zwischen den dreien ist, ist seltsam und das kommt alles nicht so richtig gut rüber.
Ja, sie wirken auch nicht wie Freunde oder Leute, die besonders eng befreundet sind. So wirken sie überhaupt nicht, finde ich.
Nee, eigentlich nicht. Das stimmt schon.
Ja. Effektmäßig würde ich sagen, ja, mittelmäßig maximal. Also es ist natürlich so, wechselt so, sag ich mal. Also wie gesagt, das mit dem Eiter aus dem Auge ist halt eklig anzusehen, weil man halt weiß, da läuft irgendeine Flüssigkeit raus, aber sieht halt künstlich aus. Es sieht halt nicht echt aus, während dieser Achillessehnenschnitt dann schon wieder ziemlich krass aussieht. Aber Hostel war halt, es ist halt trotzdem in dem Sektor ein Low-Budget-Film gewesen und dafür war das schon vollkommen in Ordnung, denke ich. Ansonsten, ja, was dem Film fehlt, finde ich, ist so ein bisschen so die, also man fiebert natürlich so ein bisschen mit Paxton, aber so richtig Spannung, ja, ich weiß nicht, ich habe vorhin gesagt, ja, da kommt schon Spannung auf, das ist spannend, aber das ist halt auch so erst das letzte Viertel des Films und vorher ist es eher so gar nicht spannend, finde ich, das muss man dem Film wirklich vorwerfen. Also bis auf den Showdown fehlt mir da so ein bisschen der Thrill und die Spannung.
Ja, absolut. Ich weiß nicht, also ich habe, also alles, was so um diesen, um die Idee und um die Umsetzung dieser Folterungsszenen drumherum gebaut ist, und auch um die Atmosphäre, die ich eigentlich ganz gut finde in diesem Hostel, ist halt filmisch alles eher so, eher so unterste, also nicht unterste, aber irgendwo so 2-Sterne-Niveau, keine Ahnung, hat mich nicht so richtig unterhalten. Eigentlich dann, das einzig Interessante war tatsächlich alles, was in diesem Komplex stattfindet. Und ja, vielleicht kommt noch so ein Funken Spannung auf, wie er nachher dann am Ende entkommt.
Ja, also ich würde in der Summe bei dem Film sagen, also es ist schon, ich finde, es ist ein ganz guter und auf jeden Fall auch unterhaltsamer Horrorfilm, der an manchen Stellen manchmal ein bisschen übertreibt und an manchen Stellen definitiv auch mit Qualität spart. Und er ist letztendlich, ja, das ist halt bei mir so ein bisschen so, das ist das, was früher für die Leute vielleicht so Texas Chainsaw war und Last of Us on the Left, so Sachen, über die man, oder Freitag der 13., über die man auf dem Schulhof gesprochen hat, oh, die sind verboten oder sowas müssen wir uns heimlich ansehen und sowas, das war halt so meine Generation, sag ich mal, in den,
genau,
in den End-8, also die so in den 2000ern so, sag ich mal, groß geworden sind, oder Ende der 90er, in 2000ern groß geworden sind. So eine Art Schulhof-Mythos, so eine Schulhof-Legende und wie es halt so ist, die Vorstellung ist halt der Meister der Übertreibung. Letztendlich ist es nicht so krass und so, so wild wie vermutet. Aber ich finde schon, dass es noch ein netter Horrorfilm ist. Ich würde ihm 3 von 5 Sternen geben.
Ja, das kann ich eigentlich so unterschreiben. Man kann den ruhig schon auf jeden Fall einmal geguckt haben und ja, wie gesagt, habe ich ja eben schon mein Fazit so ein bisschen gezogen, wird dem auch 3 Sterne, vielleicht so ein bisschen zur Tendenz Richtung nach unten geben, weil ich hätte ja eigentlich jetzt schon, weiß nicht, man hat immer so das Gefühl, Ada Wast, der hat ja auch die Connections und der ist ja halt, ne, so dicke mit Tarantino zum Beispiel, dass er dann irgendwie vielleicht das auch hinbekommt, dass, also vielleicht möchte er es ja auch nicht, aber dass er eigentlich die Möglichkeit haben müsste, das Drehbuch einfach nur also auch unabhängig von diesen Folterszenen unterhaltsamer zu gestalten, so dass dann diese ganzen Humoreinspieler am Anfang dann halt irgendwie auch ein bisschen besser sitzen und dass die Figuren auch ein bisschen cooler sind, weiß ich nicht. Da wäre halt noch einiges mehr gegangen auf jeden Fall.
Ja, es ist halt immer schwierig, wenn ich ein Drehbuch schreibe, weiß ich nicht, ich würde eher, also ich kann es nicht davon ab, aber wenn ich es versuchen würde, würde ich eher versuchen, halt sympathische Figuren immer zu schreiben, weil eigentlich sagt uns das eigentlich, die komplette Filmhistorie sagt uns, dass es ein Film schwierig hat, der keine Identifikations- oder Sympathiefigur hat.
Genau.
Und sie sind halt nicht völlig unsympathisch, aber es sind halt eigentlich Leute, die ich jetzt in meinem Alltag nicht ausstehen kann. Leute, die sich schlecht benehmen, Leute, die arrogant sind, Leute, die ganze Zeit saufen und ja, das hätte jetzt beinahe auch von mir frigide geklungen, wenn ich gesagt hätte, die ganze Zeit über versaute Sachen reden, aber halt so eine Leute, die ich mag.
Sex nicht. Vor der Ehe!
Vulgär, so passt ja. Es besser. Vulgäre Leute, das sind eigentlich Leute, mit denen ich meine Freizeit nicht verbringe und nie verbringen würde. Und deswegen sind die für mich als Identifikationsfiguren für einen Film erstmal nicht so tauglich. Aber deshalb hat Eli Roth einen zweiten Teil gedreht, nicht deshalb.
Aber, nur für Chris.
Aber dort hat er natürlich ein bisschen was umgestellt. Also 2007 kam die Fortsetzung raus. Mehr oder weniger tatsächlich eine nahtlose Fortsetzung, auch wieder gedreht von Eli Roth und produziert von Quentin Tarantino. Ja, bevor wir auf den Film eingehen, macht es natürlich Sinn, wenn du uns erstmal erzählst, worum es in Hostel 2 geht, Pascal.
Ja, Hostel 2. Nachdem wir in einem Rückblick noch einmal erfahren, was im ersten Film geschehen ist, begleiten wir in Hostel 2 nun 3 Austauschstudentinnen, die in Rom verweilen. Um sich anständig zu amüsieren, entscheidet sich das Trio ebenfalls erst nach Prag und dann anschließend aber doch in die Slowakei zu reisen, um dort im uns schon bekannten Hostel abzusteigen. Was für widerliche und perverse Qualen dort auf sie lauern, können sie nicht einmal erahnen.
Ja, tatsächlich, jetzt hast du schon wieder gesagt, verdammt Angst. Hostel 2 könnte man fast als, ja, es ist ein nahtloses Sequel, auch gleichzeitig könnte man es fast schon als Art Remake seiner selbst bezeichnen, da tatsächlich im Grunde die Geschichte ähnlich abläuft, aber sie bringt tatsächlich gewisse Komponenten ins Spiel, die dafür gesorgt haben, dass mir der, so viel sei schon mal verraten, der zweite Teil doch ein ganzes Eckchen besser gefallen hat. Aber zunächst einmal zum Anfang zurück. Also wir sehen tatsächlich wieder Paxton, der ja fliehen konnte und der im Krankenhaus, das war ja, glaube ich, das war ja noch eine Traumsequenz, ne? Genau, die
allererste Szene. Genau, was stellt er sich nur vor?
Genau, das stellt er sich vor, dass er dann im Krankenhaus liegt und dass auf einmal der Detective und die Ärzte da alle zu diesem Elite-Hunting-Club gehören. Also man muss natürlich dazu sagen, und jetzt vielleicht, wir sagen es jetzt einfach, er hat ja tatsächlich auch am Ende des ersten Teils noch jemanden umgebracht dort und dadurch plagen ihn natürlich auch so ein paar Albträume und so weiter und er denkt dann, dass er vielleicht jetzt doch erwischt wird und in Konsequenzen drohen und so weiter. Und das passiert letztendlich im Endeffekt auch. Er ist wieder im besonderen Amerika angekommen, ist bei seiner Frau und die muss tatsächlich feststellen, dass ihr Partner umgebracht wurde. Und wir lernen dann auch recht schnell, oder wir stellen recht schnell fest, dass da tatsächlich wieder diese Company hintersteckt, ne?
Ja, genau. Die, wie heißt sie? Elite Club Hunting Club?
Ja, irgendwie so Elite Hunting.
Ja, genau. Hunting. Ja, ja, und das ist auch, kann man ja ruhig schon sagen, so ein bisschen, das ist so ein bisschen da, wo er quasi den Regler, also Eli Ross, so ein bisschen in die Richtung gedreht hat, dass wir jetzt diesmal auf jeden Fall ein bisschen mehr über diesen Hunting Club erfahren werden und so ein bisschen mehr hinter den Vorhang blicken dürfen.
Ja, und es ist tatsächlich für mich wirklich die Stärke des Films. Und das war für mich auch überraschend, dass du halt nicht, du hast ja eben aber schon erwähnt, nicht nur diese Austauschstudentinnen dort als Hauptfiguren hast, sondern dass du gleichermaßen auch Storyanteile für die Schurken beziehungsweise für die Antagonisten hast, für, sag ich mal, für diese machtgeilen Millionäre, die da für die Zelebrierung ihrer Perversion Geld bezahlen, die stehen ihm ebenbürtig gegenüber. Also die bekommen jetzt nicht vielleicht die exakte 1:1 Screentime, aber ich sag mal schon so 3/4 des Screentime der Hauptfiguren, bekommt tatsächlich auch die Antagonisten. Und so erfährt man halt auch, was für Leute da teilnehmen an diesem Club, sag ich mal, unter welchen Motiven sie handeln. Und das ist eine, finde ich, sehr, sehr gute und interessante Entscheidung im Skript.
Ja, auf jeden Fall. Das gefällt mir auch. Das ist definitiv, also das kann ich jetzt schon sagen, ein Faktor, der den Film bei mir ziemlich nach oben, ja, also den ich gut finde, Entschuldigung. Was mich eben noch ganz kurz verwirrt hat, tut mir leid, wenn ich jetzt noch mal ein bisschen am Rad zurückdrehe, aber du hast ja gerade davon gesprochen, dass am Ende des Films noch jemanden getötet hat. Kann man vielleicht noch kurz dazu erwähnen, da war ich mir eben auch nicht mehr gerade ganz sicher. Es gibt ja ein alternatives Ende zu dem Film. Und das ursprüngliche Ende, wo er dann den Mann aus dem Zug tötet, ist ja theoretisch, glaube ich, dann gar nicht mal das, was ins Kino gekommen ist, sondern das Ende, was ich auch zuerst gesehen habe und was ich jetzt auch wieder gesehen habe, ist das Ende, wo er dann von dem Mann die Tochter klaut und mit ihr im Zug wegfährt. Nur, dass man das, was ich dann nämlich auch tatsächlich verwirrend fand, weil auf das Ende wird dann in der Fortsetzung nicht eingegangen. Nur um das einmal aufzuklären.
Ja, ich kenne nur die Unrated-Version, also die ungeschnittenen Versionen, die auch nicht, genau, die eben nicht im Kino liefen, sondern die nur fürs Heimkino rauskamen, die dann halt nochmal eine Stange expliziter waren als die Kinoversion, als die deutsche Kinoversion sowieso, aber auch in England. Nee, hast du absolut recht, das ist ja tatsächlich, gibt es ein alternatives Ende dazu. Dementsprechend ist es natürlich schwierig, das zu verknüpfen, storytechnisch, da muss man sich halt
überlegen, welches man nimmt.
Ja. ja, ansonsten, wie gesagt, nochmal zurück zum Anfang. Also, wir lernen, nachdem diese Exposition mit Paxton nochmal, gehen wir halt nach Rom, lernen dort drei junge Damen kennen, die sich teilweise auch gar noch nicht so grün sind, weil sie sich auch teilweise noch gar nicht kennen, also nicht alle Mädchen untereinander. Und ja, die wollen machen einen Ausflug nach Prag und die. Wie kamen sie denn eigentlich nochmal in die Slowakei? Achso, genau,
das ist, wurden dieses ja, da Model, waren, da, sie treffen.
Genau, da waren diese Fußball-Hooligans da, die da, diese Italiener, die nach Prag zum Fußballspiel gereist sind und die Mädchen bedrängt haben und sie sind dann zurück in ihre Kabine geflüchtet da und da kam ja ein slowakisches Model sozusagen bei den Reihen und hat gesagt, ah, komm doch hier mit und mit welcher Begründung hat sie die denn da hingelockt eigentlich?
Also die kannten das Model halt vorher von diesem Aktzeichnen. Da haben die drei, die in Rom gezeichnet. Und dann mit der Begründung, dass es halt einfach schön ist da an diesem Badeort. Und die waren ja auch so ein bisschen am Zweifeln, weil die Lorna, die ja auch so ein bisschen so eine kleine Krise hatte da im Zug und auch sowieso unglücklich war, auch eigentlich wieder nach Hause wollte. Und so wie ich es erinnere, war es einfach so ein bisschen geschnackt. Und dann wurde sie überzeugt halt, ach, komm doch einfach mit zu mir da an diesen Badeort, da machen wir so, ja, da kann man sich schön entspannen und so weiter.
Da gibt's knackige Kerle.
Genau, und alles ist super.
Also auch quasi letztendlich genau die Versprechen, die damals den Jungs gemacht wurden, nur genau. Halt im umgekehrten Sinne. Ja, und gleichzeitig sieht man dann wieder auf der anderen Seite, wie unsere drei potenziellen Teilnehmerinnen am Elite-Hunting zu horrenden Summen angeboten werden bei diesen ja ekelhaften Millionären oder reichen Leuten, die daran teilnehmen wollen und dass diese Summen immer, dass dann eine Art Wettbieten stattfindet und ist vielleicht eine der zwei, drei stärksten Szenen des Films, weil das nochmal verdeutlicht, wie skrupellos und wie selbstverständlich diese Leute das dort ansehen, dass sie da auf diese Mädchen zur Folterung bieten können, ne?
Ja, das stimmt. Man sieht dann halt so ein, ja, wie in so einer
Montage,
ach, ne? So ein bisschen, Montage, ja. Danke, danke, genau. In so einer Montage verschiedene Menschen halt so bei ihren relativ normalen Freizeitaktivitäten, so dass man da gar nicht auf den ersten Blick erahnen würde, was das halt für schlimme Menschen sind, sieht man dann die halt auf dem Handy so ein bisschen rumtippen und halt an dieser Auktion teilnehmen. Das Einzige, was ich da so ein bisschen, ja, drüber finde, weiß ich nicht, also für mich hatte das so ein bisschen, wirkt ein bisschen... Oh, unrealistisch, weiß ich nicht, ne, wirkt halt schon so ein bisschen arg konstruiert und ich habe das jetzt beim zweiten Gucken so ein bisschen mit John Wick verglichen, so irgendwie, also fast schon so ein bisschen weg von der Realität, fast schon so ein bisschen, also das ganze Konstrukt dieses Hunting Clubs so ein bisschen wie so ein leicht Fantasy Ding mit drin, weiß ich nicht, ob du verstehst, was ich meine.
Ja, keine Ahnung. Ich weiß, was du meinst, ja. Ist mir tatsächlich nicht so bewusst geworden, also würde ich jetzt nicht unbedingt, also aus meiner Perspektive nicht unbedingt zustimmen, aber ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen, was du meinst. Es ist halt wieder mehr von dem, was du schon kennst, so wie das halt auch eben bei John Wick ist. Es ist halt lauter, schneller, härter,
so ja, in dem Sinne. Also ich meinte eigentlich mehr so diese Parallelwelt und dass das halt so ein bisschen, also ich könnte es mir einfach nicht vorstellen, dass es das 2006 so gegeben hätte mit dem Golfer, der auf dem Handy da halt irgendwie so mit rechts so ein bisschen im Darknet da die Frauen wegbietet oder so.
Aber das zeigt halt so diese Selbstverständlichkeit dieser Leute an, diese skrupellosen Leute, finde ich, dass er halt so, ob sie dann gerade mit ihrer Familie am Frühstückstisch sitzen oder ob sie irgendwo rumgolfen, auch so, hier, au, geht wieder los, so tippen, hier, biete ich mal mit und so, so selbstverständlich einfach, als wäre das jetzt nichts Besonderes für die so.
Genau, ja. Genau.
Dann kommen natürlich relativ zügig in der Slowakei auch wieder unsere Bubblegum-Gang ins Spiel, und zwar schlendern die drei jungen Damen dann durch die Stadt und treffen auf diese Gang, die wollen natürlich wieder irgendwas haben als Gegenleistung und dann bietet jetzt muss ich gerade mal kurz, ich weiß gar nicht, heißt sie Lorna? Ja, Lorna heißt sie. Sagt dann irgendwie so in dem Sinne, would you like Smins? Diese Pfefferminzbonbons. Und du weißt natürlich schon als Zuseher des ersten Films, okay, ich glaube nicht, dass die Jungs sich jetzt mit Pfefferminzbonbons abspeisen lassen. Die wollen schon entweder richtige Bonbons haben, Zigaretten oder Geld. Und dann spuckt er ihr ins Gesicht und sie laufen weg und rufen nur so hinterher, Bitches! So, das so. Sie sind schon die heimlichen Stars.
Noch ein Trivia-Fakt dazu, sind ja, glaube ich, sogar die gleichen wie die ersten.
Ja.
Und die hat Eli Roth tatsächlich, das sind echte Straßenkinder wohl, die er da gecastet hat.
Ja.
Das ist auch ganz, ganz cool eigentlich.
Ja. Die, kann man eigentlich direkt schon fast in den, also es, wie gesagt, es nimmt dieselben Züge an, die Unternehmen lernen dann dort halt junge Männer kennen und vergnügen sich so ein bisschen mit denen, machen Ausflüge, machen Dates und unsere, wie heißt sie, jetzt muss ich wieder, Beth heißt sie, ne, unsere Hauptfigur,
oder was? Beth ist die Hauptfigur, genau, ja, dann Lorna ist die Schüchterne und dann noch Whitney.
Genau, und Beth lernt dann, also wir bekommen quasi einen etwas näheren Einblick in die Gedankenwelt der Leute, die an diesem Elite-Hunting teilnehmen, das haben wir eben schon erwähnt, aber es gibt halt zwei Figuren, zwei Freunde, von denen der eine super begeistert ist von dieser Idee, da mitzumachen, und er hat dann gesagt, ey komm, ich schenk dir das und du machst mit, und der andere Typ ist halt eher weniger begeistert von dieser Idee, und sie lernt dann halt, die Beth lernt dann halt diesen Typen kennen, und er weiß ja an dieser Stelle, nee, weiß er das, dass sie das ist, oder weiß er das später erst in der Folterkammer?
Der Todd, der weiß es schon, also der Todd ist der Golfer und der Stuart, glaube ich, aber auch. Der ist nämlich ja, dem hat, oder wusste es nur der Stuart? Weil auf jeden Fall
Stuart muss er ja, deswegen muss er ja Mitleid gehabt haben, sonst wäre es ihm ja egal gewesen, dass die sich schon getroffen haben.
Ja, genau. Und der Stuart, also dem wurde ja quasi die Frau ersteigert vom Todd, weil sie so ähnlich aussieht wie seine Ehefrau, die ihn halt die ganze Zeit niedermacht, und die Idee war halt dahinter so, jetzt hast du hier quasi einen Klon von deiner Ehefrau, tob dich aus, so nach dem Motto.
Ja, und dadurch am Beth lernt ihn halt kennen und findet ihn auch super sympathisch und so weiter, und die Mädchen werden dann, jetzt kommt reichlich spät, finde ich, aber ich fand diesen Fakt aus dem ersten Teil so gut, und das ist für mich schon fast ein Geniestreich gewesen von Eli Roth. Das passt jetzt überhaupt nicht mehr in den zweiten Teil, aber dass dort die Mädchen, die einheimischen Mädchen von Minute zu Minute ungeschminkter und unattraktiver werden für den Zuschauer und auch für die Figuren. Und das heißt, umso mehr, umso bedrohlicher und umso beschissener die Situation für Paxton und seine beiden Freunde wird, desto unattraktiver werden dort die Frauen, auf die sie vorher reingefallen sind am Anfang. Am Ende siehst du die ja nur noch, wie die da mit einem Bier schon am helllichten Tage verpickelt rumsitzen und schlecht gelaunt sind und so weiter. Und das fand ich einen genialen Geniestreich. Und darauf bin ich jetzt gekommen, weil ich jetzt auf die Jungs zu sprechen kommen wollte, die dann halt den Mädchen schöne Augen machen und sich dann tatsächlich auch wieder als Entführer entpuppen und die Frauen in diese Folterkammer bringen. Aber bevor es da Whitney und Beth hin verschlägt, ist erstmal Lorna dran und die bekommt tatsächlich die, ja, wohl eine der abartigsten Horror-Folter-Szenen der Filmgeschichte ab, als sie dann kopfüber in so eine Art, ja, nennen wir es mal Nasszelle, in so eine Art Bad geschoben wird und dann kopfüber von der Decke hängt sozusagen. Und dann kommt eine Geschäftsfrau rein in dieses Bad, zieht sich aus und legt sich in so eine Art Wanne und über ihr hängt dann Lorna nackt und die Frau, diese Geschäftsfrau, nimmt sich dann eine riesengroße Sense und verstümmelt Lorna brutal und schneidet ihr dann auch noch die Kehle auf mit einer Sichel und badet dann in diesem Blut. Und das ist abartig, muss ich sagen. Das ist wirklich auch grenzwertig in dem Kontext, in dem es dargestellt wird, weil es definitiv kein Fansblätter ist. Also es ist schon eine Szene, die wirklich im wahrsten Sinne unter die Haut geht. Sie ist natürlich in was den Effekt angeht und auch was diesen krassen Impact angeht, ist sie natürlich gut gemacht und auch bemerkenswert und sie verfehlt ihre Wirkung nicht. Also ich glaube, da ist jeder angewidert von, aber es ist halt schon eine Szene, ja, ein bisschen too much, glaube ich. Und er blendet ja schon die Hälfte aus, teilweise, indem man ja manchmal sogar nur noch die Ritsch-Ratsch-Geräusche von der Sense sieht, aber dann geht's halt auch wieder knallhart drauf und es ist schon ekelhaft.
Es ist absolut ekelhaft, vor allem, wenn man jetzt hier halt so ein bisschen im Gegensatz, also zumindest ging es mir so, im Gegensatz zum ersten Teil mit dieser Lorna vielmehr so schon ein bisschen mehr mitfühlt, also ich habe das zumindest gehabt und da tat es mir halt wesentlich mehr leid und es tat noch eine Ecke mehr weh als jetzt bei Olli oder Josh aus dem ersten Teil.
Ja. Das war, ja, und das hat, diese Szene hat dann, ist eine Anspielung oder könnte eine Anspielung sein auf diese Ungarin, auf diese Blood Countess Elisabeth Báthory, die im 15. Jahrhundert und im frühen 16. Jahrhundert über 600 junge Frauen umgebracht hat und sie als Sklaven teilweise gehalten hat und als Lustgespielinnen und sie hat dann auch in dem Blut dieser jungen Frauen gebadet, um ihre Schönheit sozusagen zu bewahren. Und das ist so eine Anspielung auf diesen Mythos, auf diese Legende.
Nicht sehr subtil,
nee. Ich glaube, sie trägt sogar denselben Namen. Zumindest ihr Rollenname ist auch, glaube ich, Mrs. Báthory, wenn ich jetzt mich nicht ganz irre. Also ist schon gar keine Anspielung mehr. Ja, tatsächlich, sie heißt Mrs. Báthory, also es ist keine Anspielung. Das ist schon...
Das wird kein Zufall sein.
Das ist kein Zufall, genau. Ja, das ist derbe, diese Szene, und die tut auch wirklich weh, die Szene, und auch das Schreien und so, und weil es halt wirklich keine Figur ist, der wir jetzt, wo wir sagen, ach, die lebt jetzt ab, kein Problem, so, ist es schon heftig. Aber was dann der Film dann doch wieder noch, also er hat, bietet dann natürlich zum einen diese Überraschung, dass wir halt viel von den Antagonisten kennenlernen und vor allem, wie die sich auch wandeln. Das ist, denke ich mal, vielleicht noch der etwas größere Punkt, den wir in diesem Film bei diesem Film besprechen sollten, ist natürlich die Charakterwechsel. Du hast halt plötzlich Stuart, der ja, wie gesagt, überhaupt nicht so begeistert war von dieser Idee, bei dem Elite-Hunting teilzunehmen, und der dann plötzlich entdeckt, okay, das ist Beth, die ich schon kennengelernt habe, die soll ich jetzt umbringen? Nein, das mache ich nicht, denkt er sich so. Und du denkst so, okay, er befreit sie jetzt und versucht sie ihr zu helfen oder so weiter. Und du hast auf der anderen Seite den Kumpel Todd, diesen arroganten Schnösel, der dann halt voll drauf ist und das unbedingt machen will und der das geil findet. Und der dann auf einmal so, ja, rumspielt mit dieser Kettensäge dort, oder Kreissäge, und dann aus Versehen das Opfer verletzt schon, obwohl er das noch gar nicht wollte, und dann auch nicht, oh Gott, nein, das wollte ich jetzt gar nicht und so weiter, und der dann auf einmal überhaupt keinen Bock mehr hat auf diese Aktion und abhauen will und plötzlich Stuart wieder eine 180-Grad-Wendung macht und dann doch Beth ziemlich rasch umbringen möchte.
Ja, das ist ganz clever gemacht auf jeden Fall.
Ist ein Twist, und, ne? Schon so ein bisschen.
Ja, auf jeden Fall, kann man sagen. Also, ja, weil es einem wirklich halt so verkauft wird, wie als ob jetzt halt, also ich hatte wirklich auch gedacht, dass Beth und Stuart halt dann zusammen versuchen quasi zu fliehen, weil er sich dann noch so als Guter entpuppt und sie ist dann halt so, ja, Damsel und läuft hinter ihm her und das hätte ich dann beim ersten Gucken auf jeden Fall so erwartet. Finde ich aber ganz, also wie sie es gelöst haben, gerade der, also das Ende um Stuart und Beth, finde ich cool.
Ja, und das ist auf jeden Fall gut gemacht und das dann natürlich, und das finde ich ist tatsächlich das Beste an dem Film, da jetzt vielleicht, falls ihr wirklich noch niemand gesehen hat, vielleicht mal kurz für 2 Minuten weiterspulen, ein Spoiler-Alarm, aber dass dann wirklich Beth, also, ja, du kannst ja mal erzählen, du bist ja unser Inhaltsexperte, wie die Sache sich mit Beth entwickelt zum Ende hin. Fand ich grandios.
Ja, also sie schafft es dann im Endeffekt, während er versucht, sie zu vergewaltigen, schafft sie es quasi, ihn zu überwältigen. Und dann haben wir, sagen wir mal, einen Rollentausch, dann ist er nämlich an den Stuhl gefesselt und im Endeffekt hat sich's natürlich trotzdem nicht leicht zu entkommen, weil ja draußen noch das gesamte Wachpersonal und die Bediensteten des Hunting-Clubs rumlauern. Aber im Endeffekt läuft es darauf hinaus, dass sie dann halt die Aufmerksamkeit der Wachen auf sich lenkt und dann tatsächlich mit diesem Obermufti verhandelt, dass sie nämlich sagt so, guck mal, es ist doch jetzt umgedreht, er ist da auf dem Stuhl, ich habe einen Arsch voll Geld, was sie dann anscheinend offensichtlich wirklich hat, auf diversen Schweizer und isländischen, wo auch immer, Bankkonten. Und dann sagt sie so, nee, ich kann das bezahlen. Und dann meinte so, okay, ja gut, okay, dann kannst du es bezahlen. Ja, das ist so cool, dann haben wir gar kein Problem damit, dass wir jetzt hier an der Stelle die Rollen tauschen. Nur der einzige Witz ist halt, dass sie auch sagen, es gibt ein Contract. So, und der Contract ist, dass niemand, der hier an diesem Spiel teilnimmt, das wieder verlassen darf, ohne jemanden ermordet zu haben. Was vermutlich so eine Art Sicherheitsmechanismus ist, dass niemand dann später das quasi der Polizei beichten würde, weil er sich ja selber damit dann ja ausliefern würde. Und sie hat dann relativ wenig Probleme damit, meiner Meinung nach verständlicherweise, sich dann dem Steward zu entledigen auf brutalste Weise. Und ja, so ist das.
Brutalste Weise ist schon sehr freundlich ausgedrückt. Sagen wir es mal so, sie entmannt ihn und in einer wirklich sehr expliziten Szene mit einer tatsächlich recht realistisch, vermutlich recht, nein, sicher recht realistisch aussehenden Penisattrappe. Aber das tut weh. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist schon sehr schmerzhaft und man erkennt es auch schon daran, dass dann sie dann einfach nur noch sagt, ach, lassen wir ihn ausbluten, so wie das ist jetzt auch noch ein Wortwitz, was für ein einschneidendes Erlebnis das ist für den Herrn, aber es ist auch so eine innere Genugtuung, weil es halt auch wieder natürlich so ein bisschen ähnlich, nur nicht ganz so drastisch oder noch drastischer, genau das Gegenteil nämlich, also noch viel drastischer als halt dieser Revenge-Akt von Paxton, der dann trotzdem noch seine menschliche Art behalten hat, aber hier wird sie ja quasi mehr oder weniger ja richtig zum, ja, wie soll man es ausdrücken? Sie lässt sich ja dann auch sofort tätowieren, dass sie da mitmacht und so weiter sozusagen. Naja. Also sie, man könnte sich sogar schon vorstellen, okay, die wird jetzt, sie ist jetzt nicht mehr unsere Sympathiefigur in dem Sinne natürlich. Man freut sich natürlich, dass sie da rauskommt und man freut sich auch, wenn sie den Stuart entmannt. Aber ja, es ist auf jeden Fall ein interessanter, sag ich mal, recht zügiger Charakterwechsel, aber es ist halt sehr ein cooler Twist auch irgendwie, auch einfach so, dass sich dann entpuppt, dass sie mega reich ist und sowas und es ist halt schon wirklich clever gemacht. Natürlich nicht subtil, aber clever.
Ja, ja, auf jeden Fall. Und ich finde das ganz gut und da ist es halt auch genau der Todd, der dann ja halt davon ablässt, nachdem das alles zu viel wird, das stirbt dann ja halt auch aus Grund dieses Contracts, weil er halt bezahlen reicht nicht, er muss jemanden umbringen und wenn er das nicht tut, dann wird er halt sterben, was er dann auch was dann auch passiert und dann gibt's ja noch so diesen relativ brutalen dass die dann halt versuchen oh Gott, ist das zu böse, wenn ich das so formuliere, naja, wie auch immer, die verletzte Whitney ist das ja.
Ja.
Dann noch als Sonderangebot anderen Leuten, die gerade schon bei der Sache sind, noch so quasi mit unterzuschieben, wo ich auch so denke, ah.
Krass war auch noch, der eine ältere Typ, der da den Bulgaren, den die Mädchen ja vorher da kennengelernt hat mit dem Hostel, der den da als Kannibalen, also der den sozusagen verspeist. Und der Typ, der da so herzhaft das Fleisch isst, ist tatsächlich Ruggero Deodato, der aus Cannibal Holocaust, der Regisseur des berühmten Kannibalen-Films.
Ja. der dann auch hier den italienischen Kannibalen spielt.
Der hier, genau, der hier seinen Cameo-Auftritt hat, auch tatsächlich der einzige Cameo-Auftritt, auch Edwige Fennec, die berühmte, die Grand Dame des italienischen Genre-Kinos, bekannt aus so vielen Filmen, All the Colors of the Dark, Five Dolls von August Moon, die hat so viele italienische Filme gespielt, wirklich war damals eine absolute Berühmtheit und wie sagt man so schön, ein absolutes Sexsymbol auch im europäischen Kino. Und die hatte eigentlich schon längst aufgehört mit dem Schauspiel und sie hatte dann gesagt, okay, ich mach das nochmal, aber halt dann nur für Eli Roth, komischerweise. Aber es fand ich ganz cool, dass sie mitspielen. Sie spielt halt die Professorin ganz am Anfang, die dort diesen Zeichenkurs sozusagen gibt für die unsere Austauschschülerin. Ja, ist schon krass, was man da so.
Ja.
Ich hab die halt gesehen, als sie, wie alt war sie da in diesem Film, so in den 70ern, vielleicht so 30 oder so. Und jetzt so zu sehen, das habe ich tatsächlich erst überhaupt nicht wiedererkannt.
Ich finde auch nicht, dass sie aussieht wie 60, was sie da ja dann war.
Ja, sie sieht tatsächlich, also man kann sich ja zum Beispiel mal von Edwige Fennec das IMDb-Foto angucken. Da denkt man halt nicht, dass sie irgendwann in Ende der 30er Jahre geboren ist.
Nee.
Ja. Aber gut, da gibt es ja genug Möglichkeiten, sowas zu umgehen. Ja, also was hier natürlich definitiv überraschend oder nicht überraschend ist, aber das ist natürlich auch eine Sache, wo sich Roth auch Kritik anhören musste beim ersten Teil, dass er halt seine Frauenfiguren halt entweder als Aufhänger benutzt hat, um Brüste zu zeigen, um nackte Haut zu zeigen und so weiter. Gab es natürlich auch viel Kritik auch aus Seiten der weiblichen Horrorfangemeinde und so hat er halt den Spieß umgedreht und hat dann einfach mal direkt den Hauptcast komplett weiblich gemacht. Gute Idee, macht natürlich jetzt endlich keinen Unterschied, weil er einfach sozusagen den Film einfach nur umgedreht hat, sozusagen. Aber wie gesagt, dazu halt der interessante Kniff, dass wir halt mehr erfahren über die Teilnehmer dieser perversen Veranstaltung. Auf jeden Fall ein großer Vorteil des Films. Und er ist halt, wirklich brutal, das muss man ja wirklich sagen. Kranke Ideen teilweise. Also, wie gesagt, Teil 2 auch schon brutal. Aber Teil 2 ist schon, sag ich mal, am Grenzen springen schon. Also zumindest was so dieses Amerikanische und auch was Mainstream-Horror angeht, obwohl ist das hier noch Mainstream-Horror, aber das geht schon Richtung, sag ich mal, richtig Richtung französisches Terror-Kino, Richtung Inside und Martyrs, was so vielleicht nicht was diese extreme Atmosphäre angeht, die noch dazu kommt, aber was einfach die explizite Gewalt angeht. Also es ist wirklich so, grenzwertig. Also ich muss dazu sagen, als ich jetzt für den Podcast, den habe ich jetzt zum dritten Mal gesehen, glaube ich, den Film, den habe ich mir auch noch vor der Arbeit angeguckt. Heute Morgen irgendwie war das keine gute Idee. Also der ist schon echt, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber der ist einfach schon sehr brutal.
Ja, definitiv. Kein Film fürs erste Date, sag ich mal so.
Nee, und zumal ja auch noch so diesen Humor, den der erste Teil in der ersten Filmhälfte noch hat, den hat der Film halt komplett nie. Der ist ja auch schon auch die Fahrt mit dem Zug nach Prag und so weiter, das ist ja auch schon immer so, okay, das unangenehm. Sind böse Leute, die vielleicht, wer weiß, was die mit den vorhaben, mit den Frauen und so weiter. Und das ist schon so, dass der Humor und auch ein bisschen so diese Gesellschaftssatire, so wie man mit fremden Kulturen oder mit fremden Ländern und so weiter, wie benehmen sich die Leute da und so weiter, das spielt halt überhaupt keine Rolle mehr. Das geht halt komplett in den Hintergrund. Wie gesagt, hier und da blitzt es halt so ein bisschen auf, auch so ein bisschen Ironie, weil letztendlich ist es ja Ironie, wenn sich die eigentlich Gefolterte als Reiche entpuppt und sich freikauft. Und auch das Ende, als dann unser Model dann natürlich noch mehr oder weniger gefasst wird von Beth und Beth sie köpft und dann plötzlich wieder unsere Bubblegum-Gang herauskommt und mit dem Kopf Fußball spielt. Als ich das erste Mal gesehen habe, muss ich sagen, war das für mich eine Szene, wo ich gesagt habe, okay, das ist entmenschlichend, das geht zu weit, das ist menschenfeindlich, so diese Darstellung, dass dann einfach mit so einem abgetrennten Kopf Fußball gespielt wird.
Ja, aber das ist einfach,
heute finde ich wirklich. Heute ist es witzig. Aber beim ersten Mal fand ich es noch anders.
Ich glaube, das ist echt dann so nochmal, um die Satire zu unterstreichen, dass das alles nicht so ernst ist, wie es bis da zu dem Zeitpunkt vielleicht war oder zumindest nicht so ernst gemeint war.
Ja.
Ich finde es ganz, also ich mag halt an dem Film wirklich, dass man diesen hinter den Vorhang, dass man das bekommt, dass man auch so ein bisschen wirklich den Todd und Stuart so ein bisschen verfolgt, auch wenn sie beim Joggen sind oder beim Tätowieren und so weiter. Das ist ganz nett, das gibt dem Film eine andere Dynamik irgendwie und du gehst dann halt auch anders um mit den, ja, mit den Menschen, die halt da die schlimmen Sachen machen, also die sich da halt an den Menschen vergehen. Das finde ich, hat der Film ganz gut gemacht. Aber wie gesagt, du hast auch recht. Er ist trotzdem anstrengender und knüppelt ordentlich noch heftiger in der Magengegend rum. Wie der erste.
Ne? Die Effekte sind halt natürlich deutlich besser, wenn im ersten halt wirklich noch so, man sah, dass sie handgemacht waren und hier sind sie halt ja, einfach deftiger, weil das Budget ist natürlich höher, die Produktions-, also generell die Produktion sieht einfach auch besser aus als der erste Film, der schon manchmal so ein bisschen noch so, ja, unrund wirkt und hier seine Ecken und Kanten hat, und der hier wirkt natürlich ein bisschen, und das meine ich nicht negativ, sondern positiv, glatt gebügelt, also einfach ein bisschen runder von seinem gesamten, von seinem gesamten Look her. Und die Effekte sind besser und wirken dadurch natürlich halt noch realistischer, und das ist dann schon, ja. Nur was er nicht besser hingekriegt hat, sind die Darsteller. Die finde ich kein Deut besser als im ersten Teil. Außer vielleicht noch die Figuren von Stuart und von Todd. Der eine Typ, der den Stuart gespielt hat, der ist doch aus Nip/Tuck, oder?
Der Roger Bart, der hat eine ganze Menge gemacht. Der hat auch so ein, also so viel Kram, den ich nicht gucke. Sowas wie CSI, Desperate Housewives, Always Sunny in Philadelphia. Der ist halt so ein richtiger 5 Episoden How I Met Your Mother. Da, okay, dann werde ich, daher werde ich sein Gesicht gekannt haben. Genau, also der ist ein relativ bekannter TV-Darsteller, und der andere Kollege, den kannte ich aus Seinfeld, lustigerweise. Weil ich hab halt so oft gesehen, die Serie, und in einer Folge tauchte halt mal ganz kurz auf, der Richard Boogie. Der hat aber auch viel, ja, viel so, sag ich mal so, Sequels, die keinen interessieren, mitgemacht, und auch ganz viel TV-Kram. Ja. CIS, CSI, whatever.
Genau, unser Themengebiet. Ja, runden wir Hostel 2 ab. Also ich würde sagen, Eli Roth hat tatsächlich hier beim zweiten Teil deutlich weniger falsch gemacht als beim ersten Teil. Er hat beim ersten Teil auch nicht viel falsch gemacht, aber er macht hier halt generell eigentlich relativ wenig falsch. Das Einzige, was ich halt wieder zu bemängeln habe, ist dann halt wieder ein bisschen die Spannung. Ich finde, klar, bis zur letzten Viertelstunde ist der Film halt wieder nicht besonders spannend. Also daran mangelt es so ein bisschen, was auch daran liegt, dass die Figuren ja uns auch wieder nur so semi ans Herz gehen. Das sind jetzt nicht so, sie bekommen halt nicht die Charakterisierung, dass du super mitfieberst mit denen. Halt, du fieberst aus der Situation mit ihnen nur mit, dass sie halt auf einmal gefoltert sind, und ab da vergisst man ja eh oft, was vorher so zu sehen war, was halt mehr in Belanglosigkeiten, also nur was die Charakterisierung angeht, ausgeartet ist. Also das hätte ein bisschen mehr sein können, und über die Gewalt des Films lässt sich halt auch, habt ihr ja eben schon gemerkt, bei uns beiden eigentlich ziemlich gut diskutieren. Manche würden sagen, ist unmoralisch, manche würden sagen, super Entertainment, aber diese Diskussion gab es halt schon immer bei Horrorfilmen, und die haben weder mit Hostel 2 angefangen, noch haben sie damit aufgehört. In der Summe würde ich sagen, also der Film ist halt so, wie es eine Fortsetzung eigentlich immer ist. Also es ist konsequenter, rauer, besser inszeniert, also das Budget ist höher, aber eben, wie es halt dann wiederum nicht so oft ist, ist für mich Hostel 2 auch der stärkere Film als der erste Teil. Das ist ein bisschen schade, insofern, dass sich dann Eli Roth, kurz sage ich gleich noch was zum dritten Teil, halt von dieser Reihe entfernt hat mit dem zweiten Teil. Da denke ich mal, hätte man vielleicht noch einen schönen dritten Teil draus machen können. Aber was bleibt, ist, denke ich, ja, doch schon durchaus schockierender, unglaublich brutaler Film, der aber eben doch irgendwie auf seine Art unterhaltsam ist, so blöd es halt auch klingt, und der halt auch viele Aspekte mitliefert, wie gesagt, wenn auch, wie wir schon mehrfach jetzt herauskristallisiert haben, nicht besonders subtil, zum Nachdenken anregt. Aber wie gesagt, absolute Warnung wirklich an Leute, die ein bisschen zart beseitigt sind, für die auch der erste Teil schon grenzwertig war. Das ist schon so, was amerikanisches Kino der letzten 20 Jahre angeht, was halt Richtung Kino oder zumindest Heimkino-Veröffentlichungen angeht. Es gibt natürlich immer noch Amateursachen, die deutlich brutaler sind, aber was so das bekannte Kino angeht, ist das schon so mit das Härteste, was aus den USA rübergekommen ist, so in den letzten 10, 15 Jahren. Aber ich fand ihn tatsächlich ganz gut und würde ihm 3,5 Sterne geben von 5.
Ich finde ihn auch gut, hab ihm jetzt auch trotzdem drei Sterne gegeben, aber eher mit der Tendenz nach oben. Ich finde, also für mich nehmen sich die beiden Filme nicht viel. Ich finde, die beide Filme haben Schwächen und ganz klar halt Darsteller und für mich alles, was so ein bisschen drumherum passiert. Und dann hat halt jeder Film so ein bisschen seine individuellen Stärken, die das für mich halt so auf eine 3 heben. Ist jetzt, weiß ich nicht, also das ist, wie du gesagt hast, wirklich schade, weil selbst wenn er nur die Qualität gehalten hätte, wäre das immer ein Film gewesen, wo ich jetzt so als Genre-Fan gesagt hätte, ja, habe ich doch Bock drauf eigentlich. Vielleicht so alle 2-3 Jahre mal wieder ein Hostel.
Ja, das ist so eine, die man gut weggucken kann, so sage ich mal. Also,
genau.
Ja, ist auch wieder Quatsch, weil die ja eben aufgrund ihrer expliziten Gewalt halt auch nicht locker im Magen sitzen.
Wenn man es abkann, ne?
Ja,
dann geht das schon.
Die sind ja auch nicht besonders lang, die sind ja relativ kurz und das passt schon, die kann man so beide am Stück weggucken. Ja, der dritte Teil, hat sich eher von Saw inspirieren lassen. Also es geht dann zwar immer noch um diesen Elite-Hunting-Club, aber das sind halt vier junge Männer, die auf so einer Bachelor-Party sind in Las Vegas und dann auch irgendwie in die Hände dieses Elite-Hunting-Clubs geraten und die machen dann halt nicht dieses normale Jagen, sondern die machen eine Art Game-Show der Folterei sozusagen, des Folters, eine Game-Show des Folters, wo die Leute halt dafür bezahlen, zuzugucken, wie die Leute gefoltert werden sozusagen. Und ja, das ist halt eine DTV-Produktion, also Direct-to-Video, hat ein deutlich geringeres Budget, hat noch schlechtere Darsteller, finde ich teilweise, und macht dann aus seiner Prämisse auch zu wenig. Also der Film war überhaupt nicht gut. Das eigentlich schade ist, weil das von Scott Spiegel ist, der einen meiner Lieblings- Slasher-Filme gemacht hat, Intruder, und der halt hier auch schon Hostel 1 und 2 mitproduziert hat, der hätte es eigentlich besser wissen müssen, wie das funktioniert, aber so ist er definitiv der schlechteste Film der Reihe. Hast du den mal gesehen, Dritt?
Nee, aber wenn du das so erzählst, Scott Spiegel kenne ich halt, der ist ja auch dicke mit Sam Raimi und ja, so, und genau. Da auch wieder so ein Ding, da hat man erwartet, dass da zumindest im Bekanntenkreis genug Expertise herrscht, aber ich habe auch nur gelesen, dass der fürchterlich sein soll.
Ja, also der war echt nicht gut, also hat mir nicht gefallen. No. Muss man also nicht gesehen haben, deswegen halt auch nur diese kurze Anmerkung, sollte ja vielmehr heute um Teil 1 und 2 gehen. Ja, wir haben tatsächlich schon wieder fast viel zu lange geredet über diese beiden Filme. Habt ihr wieder eine lange Episode bekommen? Also im Gedanken habe ich mit 40 Minuten gerechnet, jetzt sind wir fast beim Doppelten. Aber was soll's, ja. Das war's tatsächlich auch mit unseren Lost-Folter-Wochen. Wir gehen tatsächlich eher in der nächsten Woche in den klassischen Horror über, bleiben aber beim Regisseur, den wir vor fast gar nicht, überhaupt nicht allzu lange Zeit schon hatten. Kleiner Tipp, wir bleiben bei John Carpenter, aber haben uns dann tatsächlich einen Film rausgesucht von ihm. Da bin ich sehr gespannt, die wir da diskutieren werden, da er nicht unbedingt zu meinen Carpenter-Favoriten gehört. Aber dafür dann unsere Worte in der nächsten Episode. Wir bedanken uns aufs Herzlichste, dass ihr wieder zugehört habt und wünschen euch eine schön gruselige, dunkle Jahreszeit. Bis zur nächsten Woche. Euer Chris und euer Pascal.
Tschüss.